glaubst du denn?
Was 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 glaubst du denn?
Finden wir Antworten in den Heiligen Schriften auf Fragen von heute?
Was glaubst du denn? Wir suchen wieder Antworten auf Fragen von heute in Heiligen Schriften. Und wir, das sind
Jutta Lehner, Theologin.
Und Katrin Wolf, ich bin Journalistin und Künstlerin. Und liebe Jutta, ich bin heute mit einer ganz konkreten Frage hier, denn das kennt bestimmt jeder. Es gibt so Situationen, dann ist man zum Beispiel, also mir passiert es manchmal in Pressekonferenzen oder aber auch bei Vorträgen oder so, eine große Gruppe und dann heißt es, hat noch jemand Fragen und dann ist es so unangenehm. Also dann habe ich den Mut einfach nicht aufzustehen und zu sagen, ja hier, dann denkt man, vielleicht ist meine Frage blöd oder irgendwie meine Stimme, ich bin da schon so in die Stille gerutscht und ich kriege dann einfach den Mut nicht durchzudringen, aufzustehen und zu sagen, zack, hier bin ich. Das, glaube ich, kennt fast jeder. Was sagst du dazu? Wie kann ich da den Mut finden?
Ja, und dann irgendwann ist der Moment vorbei hinterher ärgert man sich,
ja, dass hätte
man
ich. Doch nicht hätte, hätte, Fahrradkette.
Hat und sich gemeldet hat, zu Wort gemeldet hat. Also es gibt in der Rhetorik einen kleinen Trick. Einfach aufstehen und sagen, könnte mal jemand ein Fenster öffnen?
Hä, warum?
Weil dann hat man seine Stimme in dem großen Raum schon mal gehört. Man hat die erste... Man hat die erste Klippe überwunden, ehe man zu der inhaltlichen Frage kommt. Denn die ist ja dann schwerer zu formulieren. Aber zuerst mal was ganz Simples in den Raum hinein sagen, dann ist die erste Angst ist überwunden und schon ist die Bahn frei dann für die nächste Frage. Also es gibt so einfache Tricks. Aber hier wird ja grundsätzlich danach gefragt, wie gewinnen Menschen Mut oder wie gewinnst du Mut, wie gewinne ich Mut? Und im Neuen Testament gibt es zwei sehr schöne Stellen, die würde ich gerne ein bisschen erzählen.
Gerne.
Das eine schreibt Paulus in seinem Brief an die Jesusgruppe.
Sag uns ganz kurz nochmal eingeordnet, wer ist Paulus?
Paulus ist derjenige, der als erster sehr früh Briefe schreibt, der kleine Jesusgruppen in den Städten des damaligen Römischen Reiches gründet.
Ungefähr wann?
In den Jahren 45 bis 56 ungefähr.
Nach Christo.
Deswegen sind seine Briefe auch älter als die Evangelien, die ja erst nach 70 entstehen. Also seine Texte sind die ältesten Texte im Neuen Testament.
Aber er kannte Jesus selber nicht.
Nein, er hat Jesus nicht gekannt. Er hatte aber von ihm gehört und war so von, also er hat zunächst mal die Jesus-Leute verfolgt, weil er ein ganz strenger Jude war, ganz streng, engherzig und sehr, also man würde heute sagen, ein Taliban, jüdischer Taliban. Und ein bisschen spöttisch sage ich das. Und irgendwann fiel er vom Pferd, das erzählt er selber, ja.
Einfach so, bäm.
Ein Blitz hat ihn getroffen und er fiel von diesem Blitz getroffen vom Pferd. Und da traf es ihn wie die Erkenntnis, was ich mache, ist falsch. Ich bekämpfe ja im Grunde genommen das Gute des Judentums, wenn ich gewalttätig gegen Jesusleute vorgehe. Und er hatte plötzlich begriffen, worin der Widerspruch liegt. Das ist ja immer, wenn man im Namen der Religion Gewalt ausübt, widerspricht man ja der eigenen Religion.
Ja, stimmt.
So ist es. Und das hatte er verstanden. Und so wurde er ein Jesus-Anhänger. Oh. Ja, so, das war die Geschichte von dem Vers. Und er gründete Jesusgruppen in den wichtigsten Städten des damaligen Römischen Reiches und sorgte dafür, dass sie miteinander in Kommunikation blieben. Deswegen schrieb er viele Briefe. Nicht alle Briefe von ihm sind überliefert, aber sehr viele Briefe von ihm sind da. Es gibt auch Schreiben an ihn, die wir aber nicht kennen, aber man kann aus den Briefen rauskriegen, was haben die Leute für Fragen an den gehabt. So. Und in einem berühmten Brief, der längste Brief von ihm, ist eben der Brief an die Jesusgruppe in Rom. Also in Rom gab es eine kleine Jesusgruppe, die war ganz bunt. Viele Völkerzugehörigkeiten waren in dieser Jesusgruppe vereinigt. Total Multikulti. Also am Schluss gibt es ganz viele Namen. Er grüßt alle Leute auch mit Namen in diesem Schreiben. Und an den Namen kann man erkennen, dass es ehemalige Sklaven waren, dass es arme Leute waren, dass nur ganz wenige mit römischem Bürgerrecht waren. Also eine ganz bunte Gruppe. Frauen werden genannt, Männer werden. Also es ist eine ganz bunte Liste. Und ganz vorn im fünften Kapitel schreibt er etwas über die Hoffnung und wie die Menschen Mut gewinnen. Mhm. Ich lese mal gerade zwei Sätze vor und dann erkläre ich, Paulus schreibt nicht so ganz einfach, aber es lohnt sich immer, ihn zu lesen. Er sagt denn, Wir wissen doch, dass große Not die Kraft zum Widerstand stärkt. Die Widerstandskraft stärkt die Erfahrung, dass wir standhalten können. Die Erfahrung, standzuhalten, stärkt unsere Hoffnung und diese Hoffnung ist damit nicht vergeblich. Also das heißt, man gewinnt Mut zunächst mal aus der Situation, für die man standhalten muss. Und wenn man die Erfahrung gemacht hat, ich habe einmal in einem kleinen Punkt standgehalten, das liefert sofort den Mut für die nächstgrößere Sache. Ja? Mhm. Und damit wächst die Hoffnung in mir. Wenn ich also spüre, ich kann das gemeinschaftlich mit anderen standhalten, widerständig sein, dann wächst in allen gemeinsam auch die Hoffnung. Und das finde ich ganz wunderschön. Das ist wirklich ein schöne Sätze vom Apostel Paulus, die bis heute gelten. Also wie gesagt, wie eben bei der Rhetorikübung, aus dem Kleinen wächst der Mut für etwas Größeres.
Genau, und vor allen Dingen...
Kleinen Schritt gehen.
Genau, und vor allen Dingen kleine Schritte. Also nicht zu glauben, irgendwie, ich müsste gleich irgendwie wie der Superheld oben auf dem Berg fliegen, sondern wirklich vielleicht mich auch einüben in diesen Schritten und irgendwie schauen, was macht mir Angst und dann wirklich vielleicht dem auch ganz bewusst begegnen in kleinen Schritten und die auch sehen und stolz auf mich sein, auch das ist dann eigentlich erlaubt, oder?
Ja, natürlich. Aber das, er verbindet das mit der großen Hoffnung. Also so halten wir die Hoffnung in uns lebendig, dass wir uns immer wieder einüben in den nächsten Schritt, gemeinschaftlich, und dann wächst die Hoffnung gleichzeitig für alle. Es ist übersetzt, also das griechische Wort an der Stelle heißt Hypomone. Das Wort Hypomone hat Paulus aus der Landwirtschaft. Und zwar ist das der Druck, den die Ochsen ausüben, wenn sie den Pflug ziehen. Das ist das Dranbleiben an einer Sache.
Aha.
Also das ist der Druck, den die Ochsen ausüben. Es ist immer falsch übersetzt mit Geduld. Es ist aber gemeint, das Dranbleiben an einer Sache, das Nicht-Aufgeben. Und wenn es nur kleine Schritte sind, aber an einer Sache dranbleiben. Daraus wächst die Hoffnung.
Ja, und ich glaube, das kennt auch jeder, wenn man dranbleibt, also oder sich auch durchbeißt, ne, das ist ja dann manchmal auch irgendwie so ein Gefühl, aber dass man daraus ja einfach auch so eine Zufriedenheit für sich selber ziehen kann oder sich auf eine Art auch sehr nah kommt. Und ja, ich finde tatsächlich so ein Wachsen spürbar ist. Und ich finde, das ist ja letztendlich auch dieses Bild von Hoffnung. Hoffnung ist ja unbedingt etwas, was aus einem Kleinen wächst. Oder ich glaube, da gibt es auch so ein Bild mit den Senfkörnern, Steine, Senfkörner.
Das kommt in fast allen Evangelien vor, wo Jesus den kleinen, armen, gedemütigten Leuten sagt, das Reich Gottes, das ist wie das kleinste Korn, das wir kennen, das Senfkorn, aber es wird wachsen wie ein Baum, sodass die Vögel ihre Nester da drin bauen. So groß wird ein Senf nicht. Aber ich sage jetzt mal, dieses
Bild. Das Bild ist wunderschön.
Das Bild ist schön. Die Vögel können dann ihre Nester drin bauen. Und es gab in den 70er Jahren im Nicaragua-See gab es eine Insel, die hieß oder die heißt Solentiname. Da gab es eine Gruppe von ganz armen Fischern, Bauern, also ganz arme Leute, wirklich alleingelassene Kinder. Die haben eine neue Gemeinschaft gebildet und die haben sonntags da gesessen, haben gemeinsam in der Bibel gelesen und dann einfach darüber gesprochen. Keine Theologen, niemand, nur Ernesto Kardinal, der damals Priester war auf dieser Insel, der hat das einfach mal aufgeschrieben. Was haben die Leute, simple Leute, was haben die zum biblischen Text gesagt? Und die haben zu diesem Text gesagt, zu diesem Senfkorn: Wir sind Samen, keine Steinchen. Also ein Same, aus einem Samen kann immer etwas wachsen, aus einem Steinchen nicht. Aber so klein es auch ist, wie in uns liegt die Hoffnung. Und wenn sie noch so klein ist, aber sie ist da und sie kann zum Leben erweckt werden. Ich fand das ganz wunderschön, wie Sie das gesehen haben.
Ja, es ist ein großes Hoffnungsbild und eben mutig sein. Es gibt ja auch ein ganz aktuelles Beispiel einer Bischöfin aus den USA, die hat sogar ein Buch darüber geschrieben, mutig sein. Ganz aktuell eben auch, dass wir sie erlebt haben, dass sie sich wirklich mutig selbst vor den angeblich mächtigsten Mann der Welt gestellt hat.
Ja, ihr Buch beschreibt ja zunächst mal ihre Lebensgeschichte. Sie kommt,
Sag doch mal, wie sie heißt.
Sie heißt Marion Budde. Ich spreche es so aus, Marion Budde. Sie ist Bischöfin der Episkopalkirche in Washington, D.C.
Das ist eine evangelische Kirche, weil es überhaupt eine Bischöfin gibt?
Ja,
oder?
Es liegt nah an der evangelischen Kirche, sagen wir es so.
Okay, das ist ein anderes Thema, das müssen wir nochmal genauer
beleuchten. Also keine katholische Bischöfin, das gibt es nicht. Und sie hat sie kommt aus schwierigen Familienverhältnissen, das beschreibt sie auch schön, wie sie dann so allmählich heranwächst zu einem Menschen, der einen eigenen Weg suchen muss und sich immer wieder neu entscheiden muss. Ich glaube, dass sie davon auch geprägt ist und zu diesem Menschen geworden ist, der sie jetzt ist. Sie hat in einer ganz tiefen Frömmigkeit, hat sie sich geärgert, als Trump einmal vor ihrer Bischofskirche stand, hatte die Straße räumen lassen und stellte sich mit einer Bibel in der Hand vor ihr Kirchenportal und hat da behauptet, Gott hat mich beschützt bei diesem Attentat. Ich bin sozusagen von Gott gesandt, Amerika groß zu machen.
Und da war bei ihr?
Da war ihr bei ihr eine Grenze überschritten. Also das ist, hat sie als übergriffig empfunden und das ist, glaube ich, ist richtig. Und da hat sie im Internet darauf reagiert und hat gewusst, hier habe ich mit einem Menschen zu tun, mit dem werde ich in Auseinandersetzung gehen müssen. Sie hat aber gute Worte gefunden. Also nicht angreifend, nicht bösartig, aber auf die Grenze verwiesen, die hier überschritten wurde.
Sie hat ja dann auch beim Amtsantritt gesagt, in ihrem Gottesdienst seien Sie barmherzig. Und ich finde, das hat ja, also glaube ich, wirklich dann viele ihn und viele um ihn herum aufgeregt. Ich finde es aber ein tolles Bild dafür, wie Mut am besten daherkommt, nämlich nicht, indem ich angreife, den vermeintlich Stärkeren oder so, sondern dass ich ganz bei mir bleibe, mich wirklich sehr konzentriere, fokussiere und aber tatsächlich dann den Mut finde, das zu sagen, was ich denke.
Sie hat in dieser Ansprache, also das ist eben so, dass der Eröffnungsgottesdienst nach dem Eid des neuen amerikanischen Präsidenten in dieser Kirche stattfindet. Und sie beschreibt auch, sie hat sich das gut überlegt, wie sie das sagen wird. Sie ist sehr solidarisch mit armen Menschen, sie ist solidarisch mit Menschen, die benachteiligt werden. Sie hat den Rassismus angesprochen, sie hat also dem amerikanischen Präsidenten Trump in sehr guter Art und Weise gesagt, also sei barmherzig, denn sie weiß ja, welche Entscheidungen oder welche Gesetze von ihm abhängig sein können. Das hat natürlich Gegenwehr hervorgerufen, obwohl die Sprache sehr gut gewählt war. Aber allein das Wort Barmherzigkeit zu sagen in dem Zusammenhang, dass das auf der Gegenseite Widerstand hervorgerufen hat, das muss schon befremden, nicht? Also, weil Vance ja auch gesagt hat, die Krankheit Europas sei das Mitleid und die Empathie. Und das ist mit christlichen Ohren kann man das nicht gut hören. Das kann man nicht stehen lassen. Das geht nicht. Die Menschheit lebt vom Mitleid und von der Empathie. Also ohne Erbarmen miteinander geht die Menschheit zugrunde. Das ist ja keine Frage.
Genau.
Sie wollte das genau retten.
Und wir haben heute gelernt, Mut am besten mit kleinen Schritten und dann immer wieder hinschauen und eben auch die Hoffnung sehen, die daraus erwächst. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir bleiben mutig, aber wir bleiben natürlich auch neugierig.
Weiteres rund um den Glauben findet ihr beim Logo Buchversand.